Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Am Mikrofon bis Mitternacht, Daniel Heinrich, guten Abend. Knapp 7 Monate währt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine nun schon. Heute Vormittag hat der russische Präsident Wladimir Putin eine Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte angeordnet. Ein Grund, eine angebliche westliche Bedrohung.
Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht ist, werden wir zum Schutz Russlands und unseres Volkes sicherlich alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen. Das ist kein Bluff.
Nur wenige Stunden später bei der UN-Generalversammlung in New York, US-Präsident Joe Biden widerspricht, niemand bedrohe Russland, vielmehr sei es Russland, das den Konflikt suche.
But no one threatened Russia. And no one other than Russia sought conflict.
Wir berichten gleich ausführlich. Vor dieser Sendung habe ich mit dem ukrainischen Journalisten Denis Trubetskoy gesprochen, unter anderem darüber, wie die Menschen in der Ukraine auf die russische Ankündigung reagieren. Das volle Gespräch hören Sie in wenigen Minuten. Ein weiteres Thema, die Energiekrise. Der Bund übernimmt Uniper und hält an der Gasumlage fest. Und auch in dieser Sendung, die New Yorker Staatsanwaltschaft verklagt Donald Trump und dessen Familie. Zunächst aber der Blick auf Russland. Teilmobilisierung jetzt. So ähnlich könnte man das zusammenfassen, was Kreml-Chef Wladimir Putin heute Vormittag verkündet hat. Über ein halbes Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine leidet die russische Armee bekanntermaßen unter Personalmangel an der Front. Florian Kellermann ist unser Russland-Korrespondent. Es hat, Herr Kellermann, Demonstrationen im ganzen Land in Russland gegeben, auch Festnahmen. Welches Ausmaß hat der Protest erreicht?
Ja, eine Zahl, die wir haben, das ist die Zahl 1357. So viele seien festgenommen worden, berichtet das Internetportal OWD Info. Das ist Portal, bringt auch die Namen der Festgenommenen. Also das sind die, die wirklich bestätigt sind. Wahrscheinlich liegt die tatsächliche Zahl noch höher. Wie viele Menschen dann tatsächlich protestiert haben, ist schwerer zu sagen. Das kann man nur schätzen. Aber es waren tatsächlich, ja, nach unserer Einschätzung nicht allzu viele. Also es sind vielleicht das Zehnfache dieser Festgenommenen gewesen. Ich schätze mal, dass es vielleicht 15.000 waren im ganzen Land. Aber es waren immerhin 38 Städte. Aber es zeigt eben auch, wie präsent dann letztendlich die Polizei war, dass sie also hier so viele Menschen festgenommen hat, obwohl die Proteste nicht so besonders zahlreich waren. Viel mehr Menschen scheinen es versucht haben, der ganzen Sache zu entgehen und also Russland noch zu verlassen im letzten Moment. Die Flugtickets in Länder, in die für die Russen kein Visum brauchen, waren heute ausverkauft. Sie waren schon gestern sehr teuer. Und es soll ja auch diese Schlangen gegeben haben an der Grenze, an der Landgrenze zu Finnland. Wir haben gerade in den Nachrichten gehört, dass die finnischen Behörden sagen, das sei nicht der Fall gewesen. Aber gut, es gibt auch die Webkamera-Aufzeichnungen oder Bilder, die das eben zu zeigen scheinen zumindest.
Welche Reaktionen hören Sie denn von Unterstützern des Kremls?
Ja, die haben schon in den vergangenen Tagen so eine Art Endzeitstimmung erzeugt. Also Margareta Simonyan von der Nachrichtenagentur RT hat eben geschrieben, entweder Sieg oder Atomkrieg. Diese Entscheidung werde eben heute fallen oder vielmehr nach den Entscheidungen heute seien das die einzigen Möglichkeiten, die noch übrig blieben. Und in diesem Ton ging es heute dann eben auch weiter. Wladimir Solovjov, einer der wichtigsten Kreml-Propagandisten im Fernsehen, hat dann eben gesagt, Putin blufft nicht, wenn er mit Atomwaffen droht. Also er hat die Drohung nochmal unterstrichen und wir kämpfen jetzt eben gegen die NATO direkt. Das hat man eben jetzt gehört, hat er gesagt. Und das ist die Entscheidung, auf die wir alle gewartet haben, sagt ein weiterer Kreml-Propagandist Pjotr Tolstoi. Jetzt gäbe es keinen Weg zurück mehr. Also Putin hat ganz offensichtlich mit dieser Entscheidung denen Recht gegeben und in die Karten gespielt, die eben eine noch härtere Gangart gefordert haben. Das sind vor allem die, die eben im Fernsehen immer wieder auftreten und die man als Ultranationalisten bezeichnen muss.
Wenn wir auf diese Teilmobilisierung mal blicken, wie müssen wir uns das denn konkret vorstellen? Wie versucht die Regierung, möglichst viele Männer, weil darum geht's ja, zu erfassen?
Ja, das ist alles, läuft alles nicht ganz so geordnet ab, wie sich das die russische Regierung vielleicht vorstellt. Es scheint so zu sein, dass sie in alle Regionen eben eine bestimmte Anforderung geschickt hat mit einer bestimmten Zahl, die dort erfüllt werden muss an Menschen, die erstmal erfasst werden und die dann eben auch eingezogen werden können. Und deswegen ist es in manchen Städten schon dazu gekommen, dass die Militärpolizei auf der Straße junge Männer angehalten hat und ihnen diese Vorladebriefe gegeben hat, mit denen sie sich dann melden müssen bei der Militärbehörde. Unternehmen haben die Anweisung bekommen, Listen zu erstellen von Mitarbeitern mit den entsprechenden Qualifikationen. Denn es heißt ja, dass vor allem die Kampferfahrenen eingezogen werden sollen und eben auch diejenigen, die einen Beruf haben, der an der Front gebraucht wird. Kfz-Mechaniker wurde genannt, wohl auch ja medizinisches Personal kommt da in Frage. In Moskau geht es Gerücht um, dass die Stadt Moskau Gastarbeiter in den Krieg schicken will, ihnen also vorher unbürokratisch die russische Staatsbürgerschaft geben will, um eben die Moskauer Bürger nicht so sehr damit zu belasten und wenn das eben unpopulär ist in Moskau, lieber die Gastarbeiter hier überzeugen will, in den Krieg zu ziehen.
Kurz zum Schluss noch, Herr Kellermann, aus den baltischen Staaten ist zu hören, keine russischen Staatsbürger sollen ins Land gelassen werden. Wie reagiert man denn da in der russischen Opposition?
Ja, sie ist erbost. Die Kritik an der Visumspolitik der EU war schon vehement in den vergangenen Wochen. Die nimmt jetzt noch eben zu, diese Kritik. Alexander Baunov, Experte des Carnegie-Zentrums in Moskau, sagt, da könnte man fast auf die Idee kommen, dass Putin mit den baltischen Staaten gemeinsame Sache macht, weil sie ihm eben quasi dabei jetzt dann helfen bei der Mobilmachung und die Leute dann eben an die Front zu schicken. Auf der anderen Seite, klar, stehen die Sicherheitsbedenken der Anrainerstaaten, die sagen, wenn so viele Leute kommen, dann kann der Kreml eben auch Provokateure und Agenten in unsere Länder schleusen.
Rund um die Teilmobilisierung in Russland mit Einschätzung zur aktuellen Lage unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann. Und weltweit hat diese russische Anordnung einer Teilmobilisierung der eigenen Streitkräfte Besorgnis und Kritik ausgelöst. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat auch die UN-Generaldebatte in New York dominiert. Mehr als 140 Staats- und Regierungschefs hatten sich am Sitz der Vereinten Nationen angemeldet. Einer davon, Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat dem Kreml unmissverständlich Imperialismus vorgeworfen. Wenige Stunden später dann der Auftritt des US-Präsidenten Joe Biden. Antje Passenheim berichtet.
Vor allem eins machte der US-Präsident in seiner Rede klar: Er will Putin zur Verantwortung ziehen.
Russia has shamelessly violated the core tenets.
Russland habe mit dem Ukraine-Krieg schamlos gegen die Kernprinzipien der Charta der Vereinten Nationen verstoßen. Ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats hat seinen Nachbarn angegriffen, versucht, einen souveränen Staat von der Landkarte zu löschen. Russlands Präsident habe gerade erst wieder unverhohlene nukleare Drohungen gegen Europa ausgesprochen.
Präsident Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard.
Er mobilisiere seine Streitkräfte und der Kreml organisiere Scheinreferenden. Das seien ungeheuerliche Handlungen. Putin rechtfertige seinen Krieg mit der Behauptung, sein Land sei bedroht gewesen. Aber niemand hat Russland bedroht und niemand außer Russland hat den Konflikt gesucht. Wenn Staaten ihre imperialistischen Ambitionen ohne Konsequenzen verfolgen könnten, gefährde dies alles, wofür die Vereinten Nationen stünden. Der Ukraine-Krieg gehe auf einen Mann zurück, sagte Biden unter Anspielung auf Präsident Putin. Russland müsse für seine Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Es habe noch mehr entsetzliche Beweise für russische Grausamkeiten und Kriegsverbrechen gegeben.
This war is about extinguishing Ukraine's right to exist as a state.
In diesem Krieg geht es schlichtweg darum, das Existenzrecht der Ukraine auszuradieren und das Recht der Ukraine, ein Volk zu sein. Wo immer ihr seid, wo immer ihr lebt, was immer ihr glaubt, das sollte euch das Blut in den Adern gefrieren lassen. Die USA arbeiteten eng mit ihren Partnern zusammen, um Russland zur Verantwortung zu ziehen, auch bei den Vereinten Nationen. Der US-Präsident prangerte auch Russlands Verhalten im mächtigsten UN-Gremium an, dem Sicherheitsrat. Dort blockieren vor allem Russland, aber auch sein enger Verbündeter China häufig Entscheidungen. Wie alle 5 Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen hat Russland ein Vetorecht. Dieses Recht auf Einspruch gegen mögliche bindende Entscheidungen setzt Moskau vor allem seit Beginn des Ukraine-Kriegs gern ein. Biden forderte eine Reform des Sicherheitsrats. Die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats inklusive der USA sollten die UN-Charta hochhalten und verteidigen und auf Vetos verzichten, es sei denn in extremen Ausnahmesituationen, damit der Sicherheitsrat auch arbeitsfähig bleibt. Die USA befürworten das bislang 15-köpfige Gremium, um eine Reihe von ständigen und wechselnden Mitgliedern zu erweitern, auch für afrikanische und lateinamerikanische Staaten, die dort derzeit unterrepräsentiert sind. Auch Deutschland macht sich Hoffnungen auf mehr Einfluss durch einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat.
Der russische Präsident Wladimir Putin, er kündigt also eine Teilmobilmachung an. Darüber und die Folgen kann ich nun sprechen mit dem freien Journalisten Denis Trubezkoi. Er lebt und arbeitet in Kiew. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Heinrich.
Lassen Sie uns zunächst nach Russland blicken. Trotz drakonischer Strafen, wir hören von Protesten gegen die Teilmobilmachung im gesamten Land. Überrascht Sie das?
Mich überrascht das nicht ganz. Also ich glaube, Russland erlebt jetzt wirklich so den 2. 24. Februar, also viele Menschen stehen unter Schock. Und es ist ganz klar, dass man bei der Welle der Repressionen, die man insgesamt im Beginn dieses großen Krieges in Russland erlebt, da kann man jetzt nicht wirklich mit ganz, ganz großen Protesten rechnen. Aber selbst bei meinen Bekannten in Russland, mit denen ich immer noch so ein bisschen Kontakt halte, merkt man natürlich, dass die Stimmung ein wenig kippt. Also dieses Regime, so wie ich das verstehe, lebte wirklich immer davon, dass die Menschen quasi an diesen ganzen außenpolitischen Ambitionen des russischen Präsidenten nicht wirklich beteiligen mussten. Also sie durften das einfach ganz grob gesagt vom Sofa aus beobachten. Und das ändert jetzt sich. Und das bedeutet jetzt nicht, dass das System Putin morgen oder übermorgen in Frage gestellt wird. Aber das wird, glaube ich, für den russischen Staat, für die Zukunft dieses Regimes große Konsequenzen haben.
Haben Sie denn den Eindruck, dass dem Kreml da gerade etwas über den Kopf wächst?
Das ist schwierig zu sagen, weil also die politischen Strukturen in Russland, die oppositionellen Strukturen, die sind im Moment quasi nicht vorhanden. Also die 2, 3 wichtigsten Oppositionspolitiker sind im Knast. Aber ja, also ich glaube, dass diese Entscheidung, diesen Krieg überhaupt zu beginnen, das war etwas, was die Geschichte von diesem Regime, was die Geschichte von Wladimir Putin für immer verändert hat. Ich glaube, dieses Regime hätte noch 10, 15 Jahre in einer oder anderen Form weiter existieren können. Und das wird jetzt früher oder später vorbei sein. Also dieses Regime wird jetzt keine weiteren 10 Jahre überleben. Da bin ich mir relativ sicher.
Mhm. Wenn wir mal auf diese Teilmobilmachung gucken, 300.000 Reservisten rund. Diese Zahl hören wir zumindest aus dem russischen Verteidigungsministerium. Welche Reaktionen löst das denn in Ihrem Umfeld, in der Ukraine aus?
Also wie gesagt, also während man in Russland dieses Gefühl hat, so der 2. 24. Februar wieder großer Schock, ist das in der Ukraine wirklich erheblich anders. Natürlich ist das die wichtigste Nachricht des Tages gewesen. Das kann man ja anders auch nicht betrachten. Aber man hat das zur Kenntnis genommen und man lebt jetzt damit weiter. Man geht jetzt zu diesem Kriegstagesordnung über. Und das ist halt einfach der Punkt. Also man wusste natürlich, dass sowas kommen kann. Man wusste, dass die Russen an der Front große Personalprobleme haben. Also man weiß ja eben, dass die Russen personell unterlegen sind gegenüber den ukrainischen Streitkräften. Deswegen kommt das jetzt wirklich nicht als Überraschung. Ein bisschen ist der Zeitpunkt überraschend. Also man hat eher gedacht, dass man jetzt sowas nach diesen sogenannten Referenden im besetzten Gebiet durchzieht. Aber an sich ist die Stimmung kaum anders geworden.
Keine Angst also mehr vor Wladimir Putin?
Also die Angst vor Wladimir Putin gibt es seit dem Beginn dieses großen Krieges nicht mehr. Man weiß, dass die Ukraine jetzt vor existenzieller Bedrohung steht und den Menschen ist auch bewusst, dass solche Sachen wie zum Beispiel der Einsatz von nuklearen Atomwaffen, was taktische Atomwaffen auf dem ukrainischen Gebiet angeht, dass man sowas nicht zu 100% ausschließen kann. Das ist den Menschen, denke ich, definitiv bewusst nach diesen Monaten. Aber wie gesagt, es ist ein existenzieller Unabhängigkeitskrieg für die Ukraine und da gibt es einfach zum Weiterkämpfen keine Alternativen. Und man weiß auch, dass man trotz dieser Mobilmachung doch auch militärisch relativ gute Karten hat.
Sie haben es schon angesprochen. Am Freitag laufen diese Scheinreferenten in den besetzten Gebieten an. Nochmal zur Erinnerung, Luhansk, Donetsk, Cherson, Saporischschja, die Regionen. Welche Erwartungen knüpfen Sie denn daran?
Also die Erwartung ist ganz klar, dass das absolute Scheinreferenden sind, auf die man so eigentlich überhaupt nicht wirklich gucken sollte. Im Bezirk Saporischschja ist es zum Beispiel so, dass die Vertreter der Wahlkommission auch gesagt haben, dass sie die Wähler zu Hause besuchen werden, Begleitung der Polizisten. Und das wird vermutlich auch in anderen besetzten Gebieten so ablaufen. Also von einer fairen Wahl, überhaupt von einer Wahl, kann man hier nicht sprechen. Und die generelle Erwartung ist ganz klar, dass der Kreml so schnell wie möglich nach der Austragung dieser sogenannten Referenden die Annexion dieser Gebiete verkünden wird. Also da habe ich keine Zweifel, das wird genauso ablaufen, wie das einst mit der Krim-Annexion der Fall war. Nur, und das muss man auch sagen, selbst die Krim-Annexion und das Referendum damals war völkerrechtlich ein Witz. Aber das ist das, was jetzt passiert, ist einfach in einem anderen Universum, was Völkerrecht und solche Sachen betrifft.
Ja, und löst das bei den Leuten Schulterzucken aus oder wie nehmen Sie da die Reaktion wahr?
Man wusste irgendwie, dass sowas kommt auch. Aber was wirklich so ein bisschen überraschend ist und was, glaube ich, wirklich die Schwäche Russlands in diesem Krieg zeigt, ist eben, dass, also man ist ziemlich fest davon ausgegangen, dass solche Referenden erst dann stattfinden können, wenn Russland zum Beispiel dieses selbsternannte Ziel der sogenannten Spezialoperation erfüllt, nämlich die gesamte Donbass-Region in Anführungsstrichen zu befreien, zu besetzen. Russland ist weit davon entfernt, gerade im Bezirk Donetsk, also die russische Armee, kommt dort kaum voran. Und das ist wirklich schon ein bisschen ein Zeichen der Schwäche. Also weil man an der Front nicht schafft, versucht man zu dieser auch teilweise nuklearen Erpressung rüberzugehen. Aber wie gesagt, also mental ist man hier darauf vorbereitet, dass überrascht in der Form zu 100% jetzt niemandem. Und ja, so ist es halt im Moment gegen Russland. Und die Stimmung unter den Menschen ist einfach, oh ja, so nach dem Motto, es spielt keine Rolle, was der Mann im Kreml macht. Man muss einfach so weitermachen, wie man es bisher machte.
Spielt es denn eine Rolle, was die Menschen vom Westen erwarten, speziell Deutschland?
Natürlich erwartet man jetzt, dass auf diese Eskalation seitens Russland noch erhöhte Waffenlieferungen kommen. Und ich glaube, das wird wirklich eine wesentliche Rolle spielen. Wie gesagt, also die Waffen, die Ukraine einsetzen, also diese westlichen Waffen sind teilweise viel präziser als die russischen. Aber was die Anzahl der Technik angeht, ist Russland natürlich noch in einer gewissen Überlegenheit, die allerdings auch nicht wirklich klein ist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also man ist natürlich mit dieser Mobilmachung etwas stärker, also noch etwas stärker auf die militärische Hilfe des Westens angewiesen. Und da hat man natürlich in Sachen Kampfpanzer gewisse Erwartungen an Deutschland, aber auch natürlich an andere westliche Partner.
Dennis Trubetskoy, freier Journalist, er lebt und arbeitet in Kiew. Vielen Dank für Zeit und Gespräch.
Vielen Dank auch von mir.
Aus Termingründen haben wir dieses Interview vor der Sendung aufgezeichnet. Blick auf die USA. Gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump laufen gleich mehrere Ermittlungsverfahren. In New York kommt es nun zu einer Anklage. Die New Yorker Staatsanwaltschaft verklagt ihn und seine Kinder Donald, Eric und Ivanka. Doris Simon ist unsere Korrespondentin in den USA. Frau Simon, was wirft die Staatsanwaltschaft Ihnen denn vor?
Ja, sie wirft eben den von Ihnen genannten und der Trump-Organisation, also den Geschäften von Trump, Betrug in Höhe von $250 Millionen vor. Im Detail geht es vor allem darum, dass Trump sein Vermögen aufgebläht hat, wenn es ihm nutzte, wenn er etwa Kredite von Banken haben wollte und dass er zum Beispiel seine Immobilien im Wert kleingeschrieben hat, wenn es um ums Steuerzahlen ging. Und bringt dann in Summe eben die 250 Millionen, so die Generalstaatsanwältin des Staates New York, Letitia James, auf jeden Fall zusammen.
Das sind schwere Vorwürfe. Was droht denn im Fall einer eventuellen Verurteilung?
Naja, das Ganze ist, das muss man unterscheiden, ein zivilrechtliches Verfahren, wo jetzt Anklage erhoben wurde. Nun muss erstmal eine Jury entscheiden, ob überhaupt es zu einem Verfahren kommt. Donald Trump ist befragt worden in diesem Verfahren, in dem 3 Jahre lang ermittelt wurde und die Anklageschrift inzwischen auch über 220 Seiten umfasst. Er hat bei der Befragung unter Eid 140 Mal sein Recht in Anspruch genommen, nicht gegen sich selber auszusagen. Wie gesagt, jetzt muss die Jury entscheiden. Wenn die Jury es zum Verfahren kommen lässt und wenn Donald Trump verurteilt wird, dann hat die Generalstaatsanwältin erstmal 250 Millionen Dollar Strafe beantragt, aber noch gravierender. Es soll Trump und der Trump-Organisation der Kauf von Gewerbeimmobilien und Kreditaufnahme bei Banken in New York für 5 Jahre verboten werden. Und er und seine 3 Kinder sollen auch von Geschäften im Zusammenhang mit den Betrugsvorwürfen ausgeschlossen werden. Und noch schwerwiegender, alle sollen nie wieder Unternehmen im Bundesstaat New York führen dürfen. Und zudem soll ein unabhängiger Beauftragter alle Aktivitäten der Trump-Organisation 5 Jahre lang überprüfen.
Donald Trump ist, wir wissen das, selten um eine Replik verlegen. Wie hat er denn reagiert?
Ja, er hat, wie schon in der Vergangenheit gesagt, das sei alles eine politisch motivierte Hexenjagd unter Verweis darauf, dass die Generalstaatsanwältin Letitia James, Politikerin der Demokratischen Partei, angehört. So hat sich auch Donald Trumps Umfeld geäußert. Seine Anwältin sprach von Amtsmissbrauch. Die Generalstaatsanwaltschaft habe da in Vorgängen herumgeschnüffelt, ohne dass ein Fehlverhalten vorgelegen habe.
Mit Einschätzung aus Washington, Doris Simon. Es ist 23.31 Uhr geworden gerade. Sie hören den Deutschlandfunk, das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Unter anderem am Tegernsee in Bayern hat es eine Razzia gegen einen mächtigen russischen Oligarchen gegeben. Claudia Gürkow.
250 Mann waren im Einsatz, unter anderem vom Bundeskriminalamt, der Bundespolizei und Spezialisten der Steuerfahndung aus Nordrhein-Westfalen und Bayern. Sie durchsuchten insgesamt 24 Objekte in Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Hamburg. Schwerpunkt aber war Bayern, denn am Tegernsee in Rottach-Egern hielt Alisher Usmanow sich seit 2014 immer wieder länger auf. Deswegen hätte er womöglich Steuererklärungen abgeben müssen. Nach Informationen von BR und MDR will man nun versuchen, entgangene Einkommens-, Schenkungs- und Erbschaftssteuern einzutreiben. Eine Herkulesaufgabe angesichts der komplexen Firmenstrukturen, die oft in Steueroasen führen. Die zuständige Staatsanwaltschaft München II bestätigte lediglich, dass man gegen einen russischen Staatsbürger ermittle. Es gehe um Verstöße gegen Sanktionen. Der Verdächtige habe Immobilien in Oberbayern überwachen lassen und die Security-Firma mit eingefrorenen Geldern bezahlt. Zu weiteren Details könne man nichts sagen, hieß es. Trotz mehrerer Anfragen äußerten sich bisher weder Usmanow selbst noch sein Sprecher zu Razzia oder Vorwürfen.
Nach dem Tod einer 22-Jährigen in Polizeigewahrsam entlädt sich bei Protesten im Iran Wut und Trauer vieler Menschen. Uwe Lüb.
Im Iran ist es am Abend erneut zu Protesten gegen die Regierung gekommen. Es ist der 4. Abend in Folge. In wie vielen Städten es Demonstrationen gibt und wie viele Menschen sich beteiligen, lässt sich nicht feststellen. Bisher sind bei den Protesten mehrere Menschen getötet worden. Nach unterschiedlichen Quellen sollen es 6 bis 8 sein, darunter ein Polizist. Hunderte Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Die Behörden versuchen, den Informationsaustausch über weitere Demonstrationen zu verhindern. Am Nachmittag wurde das Netzwerk Instagram abgeschaltet. Es gilt im Iran mit fast 50 Millionen Nutzern als wichtigstes soziales Medium. Auch WhatsApp soll bald nicht mehr funktionieren. Das Internet ist generell nur noch eingeschränkt verfügbar. Ausgelöst wurden die Proteste durch den Tod einer 22-Jährigen in Polizeigewahrsam Ende vergangener Woche. Sie war von der Sittenpolizei wegen Verstoßes gegen die Bekleidungsordnung festgenommen worden. Der Vorfall ist international verurteilt worden. Der Präsident des Landes Raisi verwehrt sich dagegen. Vor der UNO-Vollversammlung in New York sagte er, es werde mit zweierlei Maß gemessen. Er verwies auf den Tod von Ureinwohnerinnen in Kanada und das Vorgehen Israels in den Palästinensergebieten.
Gleich 2 blaue Briefe aus Brüssel sind derzeit unterwegs in Richtung Berlin. Stefan Überbach.
Deutschland hat nämlich nach Ansicht der EU-Kommission erstens die neuen europäischen Regeln zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht richtig umgesetzt. Seit Anfang August ist europaweit eigentlich ein sogenannter Vaterschaftsurlaub vorgeschrieben. Rund um den Geburtstermin des Kindes sollen der Vater bzw. das zweite Elternteil das Recht auf mindestens 10 Tage bezahlte Freizeit haben. Beschäftigte, die Familienangehörige pflegen, haben laut der neuen EU-Richtlinie Anspruch auf 5 bezahlte Urlaubstage im Jahr und können flexible Arbeitszeitregelungen beantragen. Außerdem wirft die Brüsseler Behörde Deutschland zweitens vor, die in der EU vereinbarte Neuregelung für mehr Nachhaltigkeit im Finanzwesen nicht auf den Weg gebracht zu haben, die spätestens am 22. August hätte in Kraft treten sollen. Die Bundesregierung hat jetzt 2 Monate Zeit, auf die Beschwerden zu reagieren. Danach entscheidet die Kommission, ob sie weitere Schritte unternimmt. Am Ende der Vertragsverletzungsverfahren könnten Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof stehen. Bei einer Verurteilung drohen hohe Bußgelder.
In Bonn ist der Deutsche Juristentag gestartet. Anne Burkhardt.
Recht mitgestalten, darum geht es beim 73. Juristentag in Bonn. Die Juristen wollen ihr Wissen in neue Gesetze mit einbringen und das nicht alleine der Politik überlassen. Dabei widmen sie sich aktuellen Themen, zum Beispiel wie man nachhaltige Klimaschutzprojekte beschleunigen kann, mit weniger juristischen Stolperfallen und neuen, sinnvollen Regelungen zu Verkehr, Umweltschutz und Wohnen. Auch der digitale Wandel wird diskutiert und dabei schauen die Juristen auch in die Zukunft. Eine Frage: Wer haftet bei Unfällen mit selbstfahrenden Autos? Und ebenso, welche Beweiskraft haben Videos, Fotos und Tonaufnahmen in Zeiten von leichten digitalen Fälschungsmöglichkeiten, dem sogenannten Deepfake? Auch darüber wollen die Juristen beraten.
Mehr als 2 Jahre nach der Wirecard-Pleite kommt dessen Ex-Vorstandschef Markus Braun in Kürze vor Gericht. Anne-Meier Fünffinger.
Die Staatsanwaltschaft München I hatte Braun und 2 weitere Beschuldigte im März dieses Jahres angeklagt, unter anderem wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, der Untreue und der Marktmanipulation. Braun sitzt immer noch in Untersuchungshaft. Wie das Oberlandesgericht am Nachmittag mitteilte, sei die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft unverändert zur Hauptverhandlung zugelassen worden. Wann der Prozess gegen die 3 beginnen wird, soll in Kürze bekannt gegeben werden. Die Verteidigung von Markus Braun hatte wiederholt betont, Braun sitze zu Unrecht in Haft, er habe von den mutmaßlich kriminellen Vorgängen bei Wirecard nichts gewusst. Nach neuen Recherchen des Bayerischen Rundfunks zeigt sich, dass über den Aschheimer Zahlungsdienstleister Geld aus dubiosen Quellen unter anderem auf Konten von Briefkastenfirmen im Ausland geflossen ist. Nach Einschätzung von Experten spricht das eindeutig für Geldwäsche.
In Australien sind mindestens 14 Kadaver von Pottwalen angeschwemmt worden. Jennifer Johnston.
Die Kadaver wurden an einem Strand der südostaustralischen Insel King Island gefunden. Nach Angaben des australischen Ministeriums für Umwelt und Naturschutz handelt es sich bei den Pottwal-Kadavern ausschließlich um junge Männchen. Sie waren bereits tot, als sie am Montag entdeckt wurden. Ein Sprecher der Landesregierung sagte, man werde mit Hilfe von Luftaufnahmen feststellen, ob noch mehr Tiere in dem Gebiet gestrandet sind. Die felsige Umgebung erschwere es, die Kadaver abzuschleppen, berichten lokale Medien. Es ist daher gut möglich, dass die Tiere der natürlichen Zersetzung überlassen werden. Der Grund für den Tod und die Strandung ist noch nicht bekannt. Wildtierbiologen und ein Tierarzt sind auf der Insel, um die Ursache zu ermitteln. Die Wale könnten sich verirrt haben, einem kranken oder desorientierten Leittier gefolgt oder in seichteren Gewässern aufgeschreckt worden sein, erklärte eine Wildtierforscherin. Walstrandungen seien in dieser Region keine Seltenheit.
Und damit kommen wir zur Börse. Wie sah es aus auf dem Frankfurter Parkett heute? Konstantin Röse.
Sie sind zurück, die Kriegssorgen an der Frankfurter Börse. Die Teilmobilmachung Russlands hat Anleger besonders am Vormittag aufgeschreckt. Der Leitindex DAX fiel zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit 2 Monaten. An den Rohstoffmärkten stiegen in Folge auch die Energiepreise. Erdgas und Öl verteuerten sich. Es gab aber auch Profiteure der weiter drohenden Eskalation im Ukraine-Krieg. Rüstungskonzerne. Für Papiere von Rheinmetall etwa ging es 10% nach oben. Tiefrot dagegen der Aktienkurs von Uniper. Der Bund rettet und verstaatlicht den angeschlagenen Gasversorger. 30 Milliarden Euro wird das insgesamt kosten. Eine Insolvenz von Uniper damit aber abgewendet und mehr Sicherheit in der Gasversorgung. An der Börse kamen diese Nachrichten nicht gut an. Der Aktienkurs von Uniper stürzte 25% ab. Aktionäre verkauften Anteile, weil ihnen eine Zwangsabfindung von 1,70 Euro je Aktie drohe, sagen Analysten. Der Preis einer Uniper-Aktie aktuell rund 3 Euro. Immerhin, der Leitindex DAX schloss den Handel mit 12.767 Punkten, einem Plus von 0,8%.
Wir wollen noch mal in die USA blicken. Die Fed setzt erneut auf einen ungewöhnlich großen Zinsschritt. Claudia Sarre berichtet.
Die Fed drückt auf die Tube und intensiviert ihren Kampf gegen die Inflation. Zum dritten Mal in Folge hat die US-Notenbank den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Damit liegt die Zinsspanne jetzt zwischen 3 und 3,25 Prozent.
The FOMC is strongly resolved to bring inflation down to 2%. And we will keep at it until the job is done.
Die FOMC ist fest entschlossen, die Inflation auf 2% zu senken. Und wir werden nicht nachlassen, bis der Job erledigt ist, sagte US-Notenbankchef Jerome Powell. Um dieses Ziel zu erreichen, hatten die US-Notenbanker schon im Juni und Juli kräftig an der Zinsschraube gedreht und den Leitzins jeweils um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Außergewöhnlich große Zinsschritte. Normalerweise erhöht die Fed in Schritten von 0,25 Prozentpunkten. Aber die Federal Reserve ist unter Druck. Die Inflationsrate hatte sich im August zwar auf 8,3 Prozent leicht abgeschwächt, aber Finanzexperten hatten mit einem stärkeren Rückgang gerechnet. Nun muss die Fed die Gratwanderung hinbekommen, eine Preisstabilität zu erreichen und trotzdem die USA davor zu bewahren, in eine Rezession zu schlittern. Es wird wahrscheinlich einige Zeit dauern, bis sich die volle Wirkung der Finanzentscheidung auf die Inflation zeigt. Wir sind uns dessen bewusst und deshalb wird es angemessen sein, das Tempo der Zinserhöhungen zu verlangsamen, bis wir beurteilen können, wie sich die Anpassung auf die Wirtschaft auswirken. Besonders sorgt sich US-Notenbankchef Powell um den Jobmarkt. Trotz der Abschwächung des Wirtschaftswachstums ist der Arbeitsmarkt nach wie vor extrem eng, so Powell. Die Arbeitslosenrate ist auf einem 50-Jahrestief, offene Stellen auf einem historischen Hoch und das Lohnwachstum erhöht.
Despite the slowdown in growth, the labor market has remained extremely tight, with the unemployment rate near a 50-year low. Job vacancies near historical highs and wage growth elevated.
Im nächsten Jahr, so sagen es die Notenbanker voraus, wird die Arbeitslosenquote vermutlich auf 4,4 Prozent ansteigen. Noch im Juni rechneten die Fed-Entscheider mit einem Leitzins von 3,4 Prozent zum Jahresende. Nun gehen sie von 4,4 Prozent in diesem Jahr und 4,6 Prozent im nächsten Jahr aus. Finanzexperten streiten darüber, ob die Geldpolitik der US-Notenbank zu streng ist. Einerseits wird durch die Zinserhöhung die Inflation langfristig eingedämmt, andererseits werden Kredite teurer und die Konjunktur somit geschwächt. Anleger befürchten, dass eine zu aggressive Geldpolitik die USA in eine Rezession stürzen könnte.
Berichtet Claudia Sarre. Das milliardenschwere Rettungspaket für Uniper weitreichender als zunächst geplant. Der Düsseldorfer Energiekonzern wird beinahe komplett verstaatlicht. Wie sich das auf die geplante Gasumlage auswirkt, ist offen. Die Bundesregierung will vorerst an ihr festhalten, wie Jörg Münchenberg aus Berlin berichtet.
Die Rettung des angeschlagenen Gasversorgers Uniper kommt die Steuerzahler teuer zu stehen. Rund 8,5 Milliarden Euro kostet allein die fast vollständige Verstaatlichung des Konzerns. Zudem hat der Bund bereits im Sommer über die staatliche KfW-Bank Uniper Kredite und Bürgschaften in Höhe von 13 Milliarden Euro zur Verfügung stellen lassen. Jetzt soll eine weitere Kreditlinie über 7,5 Milliarden dazukommen. Dennoch sei der Schritt der Verstaatlichung notwendig, betonte heute Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen.
Uniper hat einen Anteil in ihrem Portfolio von 50% aus russischem Gas und steht für 40% der deutschen Gasversorgung. Das zusammengenommen zwang zum Handeln. Nach einer Marktanalyse und Prüfung von Alternativen haben wir die Entscheidung getroffen, um die Versorgungssicherheit für Deutschland sicherzustellen.
Auch andere Importeure von russischem Gas, die als systemrelevant gelten und die jetzt nach dem russischen Lieferstopp zu erheblich höheren Preisen Gas auf dem Weltmarkt einkaufen müssen, könnten auf staatliche Hilfen setzen, betonte Habeck, der zugleich ankündigte, dass die umstrittene Gasumlage eingeführt wird, zumindest so lange, bis ihre finanzverfassungsrechtliche Prüfung abgeschlossen ist.
Die Gasumlage wird also kommen, jetzt ab 1. Oktober, als Brücke notwendig, um die Finanzsolidität von Uniper sicherzustellen.
Dabei hatte Habeck erst gestern selbst Zweifel eingeräumt, ob beides wirklich möglich ist, Verstaatlichung und Umlage zugunsten eines dann verstaatlichten Unternehmens. Auch bei den Sozialdemokraten gibt es erhebliche rechtliche Bedenken. Das betonte heute ihre parlamentarische Geschäftsführerin Katja Mast.
Warum gibt es nicht die Möglichkeit, über quasi den Gesamttopf der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler entsprechende Rettungspakete zu schüren? Warum muss der Weg über die Gasumlage erfolgen? Und das sind diese Punkte, die wir uns sehr genau angucken.
Freilich von einer Finanzierung der Hilfen aus dem Bundeshaushalt hält Finanzminister Christian Lindner, FDP, herzlich wenig. Schließlich geht es dabei um rund 30 Milliarden Euro. Auch die möglichen rechtlichen Bedenken könnten ausgeräumt werden, erklärte heute die Sprecherin des Finanzministeriums, Nadine Kalwey.
Die Verstaatlichung von Uniper steht der Gasumlage nicht entgegen. Inwiefern die Gasumlage mit der Verstaatlichung eines Unternehmens vereinbar ist, hängt von der tatsächlichen Ausgestaltung der Umlage ab. Dazu hat das BMF eine rechtliche Einschätzung abgegeben, der zufolge eine entsprechende Ausgestaltung möglich ist.
In der Koalition droht also neuer Streit. Eine Steilvorlage damit für die Opposition. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.
Die Gasumlage ist dringend zu stoppen. Der Bundesminister hat heute deutlich gemacht, dass die Rechtssicherheit der Gasumlage ungeklärt ist. Trotzdem will er sie einführen. Das ist ein unhaltbarer Vorgang.
Gleichzeitig aber wurde die Verstaatlichung von Uniper überwiegend begrüßt, angefangen von der Gewerkschaft Verdi über diverse Wirtschaftsexperten bis hin zu den meisten Bundestagsparteien. Der Konzern sei für die Versorgungssicherheit hierzulande einfach zu wichtig, so der Tenor. Wie es dagegen mittelfristig mit der Gasumlage weitergehen wird, ist auch nach dem heutigen Tag weiter offen.
Aus Berlin berichtet Jörg Münchenberg. An der Stelle noch ein Hörtipp. In unserem Podcast der Tag haben wir heute auch einen Blick darauf geworfen, warum die Verstaatlichung von Uniper kaum vermeidbar war. Sie finden den Podcast der Tag entweder auf unserer Internetseite dlf.de oder bei den gängigen Podcast-Anbietern. 2,2 Milliarden Euro. So hoch ist der wirtschaftliche Schaden, der durch organisierte Kriminalität in Deutschland verursacht wurde. In den vergangenen zwei Jahren hat er sich mehr als verdoppelt. 2020 hatte der Schaden noch bei rund 837 Millionen Euro gelegen. Es sind dies nur zwei Zahlen aus dem nun veröffentlichten Bundeslagebild zur organisierten Kriminalität des Bundeskriminalamts. Tom Funke berichtet.
Das Ziel ist klar, der Weg dahin allerdings bleibt schwierig. Organisierte Kriminalität bekämpfen und das in Zukunft sogar noch besser. Das machten Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD und BKA-Präsident Holger Münch bei der Vorstellung des Bundeslagebilds zur organisierten Kriminalität deutlich. Ein Erfolg? 2021 hat es deutlich mehr Ermittlungsverfahren gegeben. Das sagt BKA-Präsident Münch.
Die Ermittlungsverfahren ist gegenüber dem Vorjahr 2020 im letzten Jahr um 17,2% auf genau 696 gestiegen. Das ist ein sehr deutlicher Anstieg. Und wenn Sie dann die Säulen auf den Diagrammen anschauen der letzten Jahre, ist das wirklich ein Peak, was darauf zurückzuführen ist, dass wir eben deutlich mehr Erkenntnisse auch einspielen konnten in die Verfahren.
Ein Grund für die Steigerung der Zahl der Ermittlungsverfahren liegt in der Auswertung von Daten verschlüsselter Kommunikation. Die hat das Bundeskriminalamt seit Anfang 2020 durch internationale Partner zur Verfügung gestellt bekommen.
Wir stehen hier vor einer unglaublichen Fülle von Daten, die wir im Verbund mit den Bundesländern, aber auch im internationalen Verbund auswerten. Auf der Basis der Daten dieser Kommunikationsanbieter wurden in Deutschland seit März 2020 knapp 3.800 Ermittlungsverfahren eingeleitet.
So Münch. Die organisierten Banden waren den Angaben zufolge überwiegend im Drogenhandel und Schmuggel aktiv. Fast die Hälfte aller Ermittlungsverfahren fällt in diesen Bereich. Dahinter folgen Wirtschaftsdelikte sowie die sogenannte Eigentumskriminalität, also unter anderem Einbrüche und Diebstähle. Bundesinnenministerin Faeser hat auch aus diesem Grund angekündigt, noch im Herbst ein Strategiepapier zur besseren Bekämpfung der organisierten Kriminalität vorzulegen.
Wir werden insbesondere die Polizeien weiter stärken müssen, um die komplexen Verfahren in der organisierten Kriminalität auch führen zu können. Das bedarf natürlich entsprechende Ressourcen in diesem Bereich. Und das gilt nicht nur für den Bund, sondern auch für die Länder, weil die Landeskriminalämter dort ja auch einen hohen Anteil haben. Wir müssen dazu auch europäisch wie international enger kooperieren und die entsprechenden Akteure wie Europol weiter stärken.
Zudem müsse man noch besser dabei werden, den Strukturen der organisierten Kriminalität die finanziellen Mittel zu nehmen, so Faeser weiter. Die Ministerin setzt hier unter anderem auf die Möglichkeit, Telekommunikationsanbieter zur Speicherung von IP-Adressen zu verpflichten. Die Richter am EuGH hatten dies gestern in ihrem Urteil zur Vorratsdatenspeicherung grundsätzlich erlaubt.
Berichtet Tom Funke. Vor gut 2 Wochen haben bei einer feierlichen Gedenkfeier die Hinterbliebenen der israelischen Opfer des Olympia-Attentats von 1972 in Fürstenfeldbruck der Opfer gedacht. Am heutigen Mittwoch, nach dem jüdischen Kalender, genau 50 Jahre nach dem Massaker in München, fand nun in Tel Aviv eine Gedenkfeier statt. Julio Segador.
Es waren einmal mehr diese eindrücklichen Bilder der Olympischen Spiele vor 50 Jahren, die alle Teilnehmer der Gedenkfeier in Tel Aviv in ihrem Bann zogen. Der heitere Einzug der Athleten ins München Olympiastadion, die Wettkämpfe und dann die Bilder aus der Connollystraße, die vermummten Terroristen, Polizisten mit Maschinenpistolen in Turnanzügen, das Fiasko in Fürstenfeldbruck. Und zwischen den riesigen Videowänden ein Spruch: Wir werden niemals vergessen. Der Leitsatz der Gedenkfeier in Tel Aviv, ein Leitsatz, der sich durch alle Reden zog, auch bei Israels Staatspräsident Isaac Herzog. Für uns ist und war das Massaker von München an den 11 Sportlern eine nationale Katastrophe. Der Kampf der Familien in den vergangenen Jahren um das Gedenken, das Fortbestehen und um die Gerechtigkeit hat bewiesen, dass es sich um eine Welttragödie handelt. Eine Tragödie, die uns immer wieder deutlich macht, dass es zum Sport keinen größeren Widerspruch gibt als den Terror. Und der größte Widerspruch zum Terror ist der Sport. Er werde niemals die Trauer vergessen, die ein ganzes Land erfasste, als die sogenannten fröhlichen Spiele zum dunkelsten Tiefpunkt in der Geschichte des Weltsports wurden, so Herzog. Das war der Moment, in dem die olympische Fackel gelöscht und die Fahne mit den 5 Ringern mit Blut beschmiert wurde. Israels Staatsoberhaupt dankte IOC-Präsident Thomas Bach, dass auf dessen Betreiben hin seit den Spielen von Tokio 2020 eine Schweigeminute als Erinnerung an die Opfer des Olympia-Attentats von 1972 eingeführt wurde. Dies solle ein fester Bestandteil aller Olympischen Spiele werden, mahnte Herzog. Bach selbst räumte ein, es seien die Hinterbliebenen der Opfer gewesen, die ihn dazu gebracht hatten.
Was mich bewegt hat, dann diese Schweigeminute zu halten, das ist die Tatsache, dass dieser 5. September 1972 tatsächlich der schwärzeste Tag in der olympischen Geschichte ist und dass ich in den Gesprächen mit den Hinterbliebenen gespürt habe, wie wichtig diese Erinnerung für sie ist auf der Bühne der Olympischen Spiele.
Versöhnt auch nach den langen Diskussionen um eine würdige Entschädigung zeigte sich Anki Spitzer, die Witwe des in München ermordeten Fechttrainers André Spitzer. Für sie geht mit der Gedenkfeier in Tel Aviv ein jahrelanger Kampf zu Ende. Das ist der Endpunkt unseres Kampfes. Unsere Geliebten werden immer in unserem Herzen sein. Aber der Kampf ist vorüber. Nach 50 Jahren müssen unsere Kinder diesen Kampf nicht mehr fortsetzen. Wir haben es abgeschlossen. Hochrangige Vertreter der Bundesregierung waren nicht zur Gedenkfeier nach Tel Aviv gekommen. Der bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spähnle, der extra nach Israel gereist war, sprach das aus, was viele dachten.
Ich empfinde das als äußerst unglücklich, auch wenn die zuständigen Fachminister vielleicht nicht können. Das Innen- und Außenministerium haben miteinander 12 Staatssekretäre. Das ist eine unglückliche Situation.
Julio Segador berichtete. 23.53 Uhr, Zeit für die Presseschau. Das war der Tag. Blick auf die Pressestimmen von morgen, also zusammengestellt von Jan Altmann, Sprecherin Katja Franke.
Der russische Präsident Putin mobilisiert im Krieg gegen die Ukraine hunderttausende Reservisten. Das ist ein großes Thema in den Zeitungen. Die Frankfurter Rundschau führt aus: Retten, was noch zu retten ist, das dürfte das Hauptmotiv sein. Bundeskanzler Olaf Scholz hat durchaus recht, wenn er davon spricht, dass Putin jetzt im Akt der Verzweiflung handelt und alles schlimmer mache. Die Zeitung Die Welt meint: Putin hätte viele Optionen gehabt, auf die drohende Niederlage zu reagieren. Er hätte etwa die Realität anerkennen und sich aus der Ukraine zurückziehen können, oder er hätte in Friedensverhandlungen treten können, um politische Zugeständnisse von Seiten der Ukraine zu bekommen. Aber natürlich hat der Kreml-Diktator wieder einmal die Option gewählt, die ihn als starken Mann präsentieren soll, und eskaliert. Die Taz gibt zu bedenken: Moskau wird auf die Schnelle keine hunderttausende Soldatinnen und Soldaten stellen können. Die Reservisten und Reservistinnen müssen erst einberufen, geschult und zu Brigaden zusammengestellt werden. Das kostet Zeit. Zeit, die die Ukraine nutzen muss, mitsamt ihren Partnern, die sich aus der Angststarre lösen sollten. Anders als mit Stärke ist mit Russland, das beweist Putin mit jeder seiner Reden, nicht umzugehen. Ähnlich äußert sich die Hannoversche Allgemeine Zeitung. Es bleibt wahr, dass ein so gefährlicher Charakter wie Putin für Vernunft, Frieden und Freiheit unerreichbar ist und nur eine Sprache versteht: Gegenwehr. Der Zeitpunkt rückt näher, dass den Worten auch umstrittene Waffen folgen werden. Die NATO-Staaten geraten weiter unter Handlungsdruck, Kiew doch direkt Kampfpanzer westlicher Bauart zu liefern. Themenwechsel. Das Magazin Cicero schreibt zur angekündigten Verstaatlichung des Energiekonzerns Uniper: Wenn schon Milliarden an Rettungsgeld, ob aus Steuereinnahmen oder der Gasumlage, in das Unternehmen fließen müssen, um es am Leben zu halten, dann ist es auch sinnvoll, wenn der Staat zum Eigentümer wird, zumindest vorübergehend. Der Kölner Stadtanzeiger stellt fest: Die Bundesrepublik ist mit der Verstaatlichung von Uniper nicht nur Deutschlands größter Gasimporteur geworden, sondern auch an zwei Atommeilern in Schweden beteiligt und betreibt zudem Kohle- und Gaskraftwerke in Russland. In Regierungskreisen heißt es, zu ausländischen Beteiligungen gebe es spezielle Vereinbarungen. Die Freie Presse aus Chemnitz findet: Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, auch Abschied von der Gasumlage zu nehmen. Uniper wird bald im Besitz der öffentlichen Hand sein. Weitere Anbieter dürften folgen. Selbst wenn die verfassungsrechtliche Prüfung ergeben sollte, dass die Gasumlage zulässig ist, so wäre eine extra Subventionierung von Staatsunternehmen durch die Gaskunden politisch kaum zu vermitteln.
Die Presseschau, der Blick auf die Pressestimmen von morgen, zusammengestellt von Jan Altmann, Sprecherin Katja Franke. Vielen Dank dafür. Damit endet diese Ausgabe von Das war der Tag. Um Mitternacht hören Sie die Nachrichten, ab 1 Uhr die Radionacht mit Aglaya Danit. Unter anderem Thema im Kalenderblatt: Vor 125 Jahren wird in München das neue Hofbräuhaus eröffnet. Mein Name ist Daniel Heinrich, ich sage tschüss, gute Nacht. Am Mikrofon bis Mitternacht, Daniel Heinrich, guten Abend. Knapp 7 Monate währt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine nun schon. Heute Vormittag hat der russische Präsident Wladimir Putin eine Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte angeordnet. Ein Grund: eine angebliche westliche Bedrohung.
Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht ist, werden wir zum Schutz Russlands und unseres Volkes sicherlich alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen. Das ist kein Bluff.
Nur wenige Stunden später bei der UN-Generalversammlung in New York: US-Präsident Joe Biden widerspricht, niemand bedrohe Russland, vielmehr sei es Russland, das den Konflikt suche.
But no one threatened Russia. And no one other than Russia sought conflict.
Wir berichten gleich ausführlich. Vor dieser Sendung habe ich mit dem ukrainischen Journalisten Denis Trubetskoy gesprochen, unter anderem darüber, wie die Menschen in der Ukraine auf die russische Ankündigung reagieren. Das volle Gespräch hören Sie in wenigen Minuten. Ein weiteres Thema: die Energiekrise. Der Bund übernimmt Uniper und hält an der Gasumlage fest. Und auch in dieser Sendung: die New Yorker Staatsanwaltschaft verklagt Donald Trump und dessen Familie. Zunächst aber der Blick auf Russland. Teilmobilisierung jetzt. So ähnlich könnte man das zusammenfassen, was Kreml-Chef Wladimir Putin heute Vormittag verkündet hat. Über ein halbes Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine leidet die russische Armee bekanntermaßen unter Personalmangel an der Front. Florian Kellermann ist unser Russland-Korrespondent. Es hat, Herr Kellermann, Demonstrationen im ganzen Land in Russland gegeben, auch Festnahmen. Welches Ausmaß hat der Protest erreicht?
Ja, eine Zahl, die wir haben, das ist die Zahl 1357. So viele seien festgenommen worden, berichtet das Internetportal OWD Info. Das ist Portal, bringt auch die Namen der Festgenommenen. Also das sind die, die wirklich bestätigt sind. Wahrscheinlich liegt die tatsächliche Zahl noch höher. Wie viele Menschen dann tatsächlich protestiert haben, ist schwerer zu sagen. Das kann man nur schätzen. Aber es waren tatsächlich, ja, nach unserer Einschätzung nicht allzu viele. Also es sind vielleicht das Zehnfache dieser Festgenommenen gewesen. Ich schätze mal, dass es vielleicht 15.000 waren im ganzen Land. Aber es waren immerhin 38 Städte. Aber es zeigt eben auch, wie präsent dann letztendlich die Polizei war, dass sie also hier so viele Menschen festgenommen hat, obwohl die Proteste nicht so besonders zahlreich waren. Viel mehr Menschen scheinen es versucht haben, der ganzen Sache zu entgehen und also Russland noch zu verlassen im letzten Moment. Die Flugtickets in Länder, in die für die Russen kein Visum brauchen, waren heute ausverkauft. Sie waren schon gestern sehr teuer. Und es soll ja auch diese Schlangen gegeben haben an der Grenze, an der Landgrenze zu Finnland. Wir haben gerade in den Nachrichten gehört, dass die finnischen Behörden sagen, das sei nicht der Fall gewesen. Aber gut, es gibt auch die Webkamera-Aufzeichnungen oder Bilder, die das eben zu zeigen scheinen zumindest.
Welche Reaktionen hören Sie denn von Unterstützern des Kremls?
Ja, die haben schon in den vergangenen Tagen so eine Art Endzeitstimmung erzeugt. Also Margareta Simonyan von der Nachrichtenagentur RT hat eben geschrieben, entweder Sieg oder Atomkrieg. Diese Entscheidung werde eben heute fallen oder vielmehr nach den Entscheidungen heute seien das die einzigen Möglichkeiten, die noch übrig blieben. Und in diesem Ton ging es heute dann eben auch weiter. Wladimir Salavjow, einer der wichtigsten Kreml-Propagandisten im Fernsehen, hat dann eben gesagt, Putin blufft nicht, wenn er mit Atomwaffen droht. Also er hat die Drohung nochmal unterstrichen und wir kämpfen jetzt eben gegen die NATO direkt. Das hat man eben jetzt gehört, hat er gesagt. Und das ist die Entscheidung, auf die wir alle gewartet haben, sagt ein weiterer Kreml-Propagandist Pjotr Tolstoi. Jetzt gäbe es keinen Weg zurück mehr. Also Putin hat ganz offensichtlich mit dieser Entscheidung denen ja Recht gegeben und in die Karten gespielt, die eben eine noch härtere Gangart gefordert haben. Das sind vor allem die, die eben im Fernsehen immer wieder auftreten und die man als Ultranationalisten bezeichnen muss.
Wenn wir auf diese Teilmobilisierung mal blicken, wie müssen wir uns das denn konkret vorstellen? Wie versucht die Regierung, möglichst viele Männer, weil darum geht's ja, zu erfassen?
Ja, das ist alles, läuft alles nicht ganz so geordnet ab, wie sich das die russische Regierung vielleicht vorstellt. Es scheint so zu sein, dass sie in alle Regionen eben eine bestimmte Anforderung geschickt hat mit einer bestimmten Zahl, die dort erfüllt werden muss an Menschen, die erstmal erfasst werden und die dann eben auch eingezogen werden können. Und deswegen ist es in manchen Städten schon dazu gekommen, dass die Militärpolizei auf der Straße junge Männer angehalten hat und ihnen diese Vorladebriefe gegeben hat, mit denen sie sich dann melden müssen bei der Militärbehörde. Unternehmen haben die Anweisung bekommen, Listen zu erstellen von Mitarbeitern mit den entsprechenden Qualifikationen. Denn es heißt ja, dass vor allem die Kampferfahrenen eingezogen werden sollen und eben auch diejenigen, die einen Beruf haben, der an der Front gebraucht wird. Kfz-Mechaniker wurde genannt, wohl auch medizinisches Personal kommt da in Frage. In Moskau geht es Gerücht um, dass die Stadt Moskau Gastarbeiter in den Krieg schicken will, ihnen also vorher unbürokratisch die russische Staatsbürgerschaft geben will, um eben die Moskauer Bürger nicht so sehr damit zu belasten. Und wenn das eben unpopulär ist in Moskau, lieber die Gastarbeiter hier überzeugen will, in den Krieg zu ziehen.
Kurz zum Schluss noch, Herr Kellermann, aus den baltischen Staaten ist zu hören, keine russischen Staatsbürger sollen ins Land gelassen werden. Wie reagiert man denn da in der russischen Opposition?
Ja, sie ist erbost. Die Kritik an der Visumspolitik der EU war schon vehement in den vergangenen Wochen. Die nimmt jetzt noch eben zu, diese Kritik. Alexander Baunov, Experte des Carnegie-Zentrums in Moskau, sagt, da könnte man fast auf die Idee kommen, dass Putin mit den baltischen Staaten gemeinsame Sache macht, weil sie ihm eben quasi dabei jetzt dann helfen, bei der Mobilmachung und die Leute dann eben an die Front zu schicken. Auf der anderen Seite, klar, stehen die Sicherheitsbedenken der Anrainerstaaten, die sagen, wenn so viele Leute kommen, dann kann der Kreml eben auch Provokateure und Agenten in unsere Länder schleusen.
Rund um die Teilmobilisierung in Russland mit Einschätzung zur aktuellen Lage unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann. Und weltweit hat diese russische Anordnung einer Teilmobilisierung der eigenen Streitkräfte Besorgnis und Kritik ausgelöst. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat auch die UN-Generaldebatte in New York dominiert. Mehr als 140 Staats- und Regierungschefs hatten sich am Sitz der Vereinten Nationen angemeldet. Einer davon, Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat dem Kreml unmissverständlich Imperialismus vorgeworfen. Wenige Stunden später dann der Auftritt des US-Präsidenten Joe Biden. Antje Passenheim berichtet.
Vor allem eins machte der US-Präsident in seiner Rede klar: Er will Putin zur Verantwortung ziehen.
Russia has shamelessly violated the core tenets.
Russland habe mit dem Ukraine-Krieg schamlos gegen die Kernprinzipien der Charta der Vereinten Nationen verstoßen. Ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats hat seinen Nachbarn angegriffen, versucht, einen souveränen Staat von der Landkarte zu löschen. Russlands Präsident habe gerade erst wieder unverhohlene nukleare Drohungen gegen Europa ausgesprochen.
Präsident Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard.
Er mobilisiere seine Streitkräfte und der Kreml organisiere Scheinreferenden. Das seien ungeheuerliche Handlungen. Putin rechtfertige seinen Krieg mit der Behauptung, sein Land sei bedroht gewesen. Aber niemand hat Russland bedroht und niemand außer Russland hat den Konflikt gesucht. Wenn Staaten ihre imperialistischen Ambitionen ohne Konsequenzen verfolgen könnten, gefährde dies alles, wofür die Vereinten Nationen stünden. Der Ukraine-Krieg gehe auf einen Mann zurück, sagte Biden unter Anspielung auf Präsident Putin. Russland müsse für seine Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Es habe noch mehr entsetzliche Beweise für russische Grausamkeiten und Kriegsverbrechen gegeben.
This war is about extinguishing Ukraine's right to exist as a state.
In diesem Krieg geht es schlichtweg darum, das Existenzrecht der Ukraine auszuradieren und das Recht der Ukrainer, ein Volk zu sein. Wo immer ihr seid, wo immer ihr lebt, was immer ihr glaubt, das sollte euch das Blut in den Adern gefrieren lassen. Die USA arbeiteten eng mit ihren Partnern zusammen, um Russland zur Verantwortung zu ziehen, auch bei den Vereinten Nationen. Der US-Präsident prangerte auch Russlands Verhalten im mächtigsten UN-Gremium an, dem Sicherheitsrat. Dort blockieren vor allem Russland, aber auch sein enger Verbündeter China häufig Entscheidungen. Wie alle 5 Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen hat Russland ein Vetorecht. Dieses Recht auf Einspruch gegen mögliche bindende Entscheidungen setzt Moskau vor allem seit Beginn des Ukraine-Kriegs gern ein. Biden forderte eine Reform des Sicherheitsrats. Die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats inklusive der USA sollten die UN-Charta hochhalten und verteidigen und auf Vetos verzichten, es sei denn in extremen Ausnahmesituationen, damit der Sicherheitsrat auch arbeitsfähig bleibt. Die USA befürworten das bislang 15-köpfige Gremium, um eine Reihe von ständigen und wechselnden Mitgliedern zu erweitern, auch für afrikanische und lateinamerikanische Staaten, die dort derzeit unterrepräsentiert sind. Auch Deutschland macht sich Hoffnungen auf mehr Einfluss durch einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat.
Der russische Präsident Wladimir Putin, er kündigt also eine Teilmobilmachung an. Darüber und die Folgen kann ich nun sprechen mit dem freien Journalisten Denis Trubezkoi. Er lebt und arbeitet in Kiew. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Heinrich.
Lassen Sie uns zunächst nach Russland blicken. Trotz drakonischer Strafen, wir hören von Protesten gegen die Teilmobilmachung im gesamten Land. Überrascht Sie das?
Mich überrascht das nicht ganz. Also ich glaube, Russland erlebt jetzt wirklich so den 2. 24. Februar, also viele Menschen stehen unter Schock. Und es ist ganz klar, dass man bei der Welle der Repressionen, die man insgesamt im Beginn dieses großen Krieges in Russland erlebt, da kann man jetzt nicht wirklich mit ganz, ganz großen Protesten rechnen. Aber selbst bei meinen Bekannten in Russland, mit denen ich immer noch so ein bisschen Kontakt halte, merkt man natürlich, dass die Stimmung ein wenig kippt. Also dieses Regime, so wie ich das verstehe, lebte wirklich immer davon, dass die Menschen quasi an diesen ganzen außenpolitischen Ambitionen des russischen Präsidenten nicht wirklich beteiligen, nicht wirklich beteiligen mussten. Also sie durften das einfach, ganz grob gesagt, vom Sofa aus beobachten. Und das ändert jetzt sich. Und das bedeutet jetzt nicht, dass das System Putin morgen oder übermorgen in Frage gestellt wird. Aber das wird, glaube ich, für den russischen Staat, für die Zukunft dieses Regimes große Konsequenzen haben.
Haben Sie denn den Eindruck, dass dem Kreml da gerade etwas über den Kopf wächst?
Das ist schwierig zu sagen, weil also die politischen Strukturen in Russland, die oppositionellen Strukturen, die sind im Moment quasi nicht vorhanden. Also die zwei, drei wichtigsten Oppositionspolitiker sind im Knast. Aber ja, also ich glaube, dass diese Entscheidung, diesen Krieg überhaupt zu beginnen, das war etwas, was die Geschichte von diesem Regime, was die Geschichte von Wladimir Putin für immer verändert hat. Ich glaube, dieses Regime hätte noch 10, 15 Jahre in einer oder anderen Form weiter existieren können. Und das wird jetzt früher oder später vorbei sein. Also dieses Regime jetzt, wird jetzt keine weiteren 10 Jahre überleben. Da bin ich mir relativ sicher.
Mhm. Wenn wir mal auf diese Teilmobilmachung gucken, 300.000 Reservisten rund. Diese Zahl hören wir zumindest aus dem russischen Verteidigungsministerium. Welche Reaktionen löst das denn in Ihrem Umfeld, in der Ukraine aus?
Also wie gesagt, also während man in Russland dieses Gefühl hat, so der 2. 24. Februar wieder großer Schock, ist das in der Ukraine wirklich erheblich anders. Natürlich ist das die wichtigste Nachricht des Tages gewesen. Das kann man ja anders auch nicht betrachten. Aber man hat das zur Kenntnis genommen und man lebt jetzt damit weiter. Man geht jetzt zu diesem Kriegstagesordnung über. Und das ist halt einfach der Punkt. Also man wusste natürlich, dass sowas kommen kann. Man wusste, dass die Russen an der Front große Personalprobleme haben. Also man weiß ja eben, dass die Russen personell unterlegen sind gegenüber den ukrainischen Streitkräften. Deswegen kommt das jetzt wirklich nicht als Überraschung. Ein bisschen ist der Zeitpunkt überraschend. Also man hat eher gedacht, dass man jetzt sowas nach diesen sogenannten Referenden im besetzten Gebiet durchzieht. Aber an sich ist die Stimmung kaum anders geworden.
Keine Angst also mehr vor Wladimir Putin?
Also die Angst vor Wladimir Putin gibt es seit dem Beginn dieses großen Krieges nicht mehr. Man weiß, dass die Ukraine jetzt vor existenzieller Bedrohung steht und den Menschen ist auch bewusst, dass solche Sachen wie zum Beispiel der Einsatz von nuklearen Atomwaffen, was taktische Atomwaffen auf dem ukrainischen Gebiet angeht, dass man sowas nicht zu 100% ausschließen kann. Das ist den Menschen, denke ich, definitiv bewusst nach diesen Monaten. Aber wie gesagt, es ist ein existenzieller Unabhängigkeitskrieg für die Ukraine und da gibt es einfach zum Weiterkämpfen keine Alternativen. Und man weiß auch, dass man trotz dieser Mobilmachung doch auch militärisch relativ gute Karten hat.
Sie haben es schon angesprochen. Am Freitag laufen diese Scheinreferenden in den besetzten Gebieten an. Nochmal zur Erinnerung, Luhansk, Donetsk, Cherson, Saporischschja, die Regionen. Welche Erwartungen knüpfen Sie denn daran?
Also die Erwartung ist ganz klar, dass das absolute Scheinreferenden sind, auf die man eigentlich überhaupt nicht wirklich gucken sollte. Im Bezirk Saporischschja ist es zum Beispiel so, dass die Vertreter der Wahlkommission auch gesagt haben, dass sie die Wähler zu Hause besuchen werden, Begleitung der Polizisten. Und das wird vermutlich auch in anderen besetzten Gebieten so ablaufen. Also von einer fairen Wahl, überhaupt von einer Wahl, kann man hier nicht sprechen. Und die generelle Erwartung ist ganz klar, dass der Kreml so schnell wie möglich nach der Austragung dieser sogenannten Referenden die Annexion dieser Gebiete verkünden wird. Also da habe ich keine Zweifel, das wird genauso ablaufen, wie das einst mit der Krim-Annexion der Fall war. Nur, und das muss man auch sagen, selbst die Krim-Annexion und das Referendum damals war völkerrechtlich ein Witz. Aber das ist das, was jetzt passiert, ist einfach in einem anderen Universum, was Völkerrecht und solche Sachen betrifft.
Ja, und löst das bei den Leuten Schulterzucken aus oder wie nehmen Sie da die Reaktion wahr?
Man wusste irgendwie, dass sowas kommt auch. Aber was wirklich so ein bisschen überraschend ist und was, glaube ich, wirklich die Schwäche Russlands in diesem Krieg zeigt, ist eben, dass also man ist ziemlich fest davon ausgegangen, dass solche Referenden erst dann stattfinden können, wenn Russland zum Beispiel dieses selbsternannte Ziel der sogenannten Spezialoperation erfüllt, nämlich die gesamte Donbass-Region
in Anführungsstrichen zu befreien, zu besetzen. Also da vorne ist Russland, also Russland ist weit davon entfernt, gerade im Bezirk Donetsk, also die russische Armee kommt dort kaum voran. Und das ist wirklich schon ein bisschen ein Zeichen der Schwäche. Also es, weil man auf dem an der Front nicht schafft, versucht man zu dieser auch teilweise nuklearen Erpressung rüberzugehen, aber wie gesagt, also mental ist man hier darauf vorbereitet. Das überrascht in der Form zu 100% jetzt niemandem. Und ja, so ist es halt im Moment gegen Russland. Und die Stimmung unter den Menschen ist einfach, oh ja, so nach dem Motto, es spielt keine Rolle, was der Mann im Kreml macht. Man muss einfach so weitermachen, wie man es bisher machte.
Spielt es denn eine Rolle, was die Menschen vom Westen erwarten, speziell Deutschland?
Natürlich erwartet man jetzt, dass auf diese Eskalation seitens Russland noch erhöhte Waffenlieferungen kommen. Und ich glaube, das wird wirklich eine wesentliche Rolle spielen. Wie gesagt, also die Waffen, die Ukraine einsetzen, also diese westlichen Waffen sind teilweise viel präziser als die russischen. Aber was die Anzahl der Technik angeht, ist Russland natürlich noch in einer gewissen Überlegenheit, die allerdings auch nicht wirklich klein ist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Hm. Und also man ist natürlich mit dieser Mobilmachung etwas stärker, also noch etwas stärker auf die militärische Hilfe des Westens angewiesen. Und da hat man natürlich in Sachen Kampfpanzer gewisse Erwartungen an Deutschland, aber auch natürlich an andere westliche Partner.
Dennis Trubetskoy, freier Journalist, er lebt und arbeitet in Kiew. Vielen Dank für Zeit und Gespräch.
Vielen Dank auch von mir.
Aus Termingründen haben wir dieses Interview vor der Sendung aufgezeichnet. Blick auf die USA. Gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump laufen gleich mehrere Ermittlungsverfahren. In New York kommt es nun zu einer Anklage. Die New Yorker Staatsanwaltschaft verklagt ihn und seine Kinder Donald, Erica und Eric und Ivanka. Doris Simon ist unsere Korrespondentin in den USA. Frau Simon, was wirft die Staatsanwaltschaft Ihnen denn vor?
Ja, sie wirft eben den von Ihnen genannten und der Trump-Organisation, also den Geschäften von Trump, Betrug in Höhe von 250 Millionen Dollar vor. Im Detail geht es vor allem darum, dass Trump sein Vermögen aufgebläht hat, wenn es ihm nutzte, wenn er etwa Kredite von Banken haben wollte und dass er zum Beispiel seine Immobilien im Wert kleingeschrieben hat, wenn es um ums Steuerzahlen ging. Und bringt dann in Summe eben die 250 Millionen, so die Generalstaatsanwältin des Staates New York, Letitia James, auf jeden Fall zusammen.
Das sind schwere Vorwürfe. Was droht denn im Fall einer eventuellen Verurteilung?
Naja, das Ganze ist, das muss man unterscheiden, ein zivilrechtliches Verfahren, wo jetzt Anklage erhoben wurde. Nun muss erstmal eine Jury entscheiden, ob überhaupt es zu einem Verfahren kommt. Donald Trump ist befragt worden in diesem Verfahren, in dem 3 Jahre lang ermittelt wurde und die Anklageschrift inzwischen auch über 220 Seiten umfasst. Er hat bei der Befragung unter Eid 140 Mal sein Recht in Anspruch genommen, nicht gegen sich selber auszusagen. Wie gesagt, jetzt muss die Jury entscheiden. Wenn die Jury es zum Verfahren kommen lässt und wenn Donald Trump verurteilt wird, dann hat die Generalstaatsanwältin erstmal 250 Millionen Dollar Strafe beantragt, aber noch gravierender, es soll Trump und der Trump-Organisation der Kauf von Gewerbeimmobilien und Kreditaufnahme bei Banken in New York für 5 Jahre verboten werden. Und er und seine 3 Kinder sollen auch von Geschäften im Zusammenhang mit den Betrugsvorwürfen ausgeschlossen werden. Und noch schwerwiegender, alle sollen nie wieder Unternehmen im Bundesstaat New York führen dürfen. Und zudem soll ein unabhängiger Beauftragter alle Aktivitäten der Trump-Organisation 5 Jahre lang überprüfen.
Donald Trump ist, wir wissen das, selten um eine Replik verlegen. Wie hat er denn reagiert?
Ja, er hat, wie schon in der Vergangenheit gesagt, das sei alles eine politisch motivierte Hexenjagd unter Verweis darauf, dass die Generalstaatsanwältin Letitia James, Politikerin der Demokratischen Partei, angehört. So hat sich auch Donald Trumps Umfeld geäußert. Seine Anwältin sprach von Amtsmissbrauch. Die Generalstaatsanwaltschaft habe da in Vorgängen herumgeschnüffelt, ohne dass ein Fehlverhalten vorgelegen habe.
Mit Einschätzung aus Washington, Doris Simon. Es ist 23.31 Uhr geworden gerade. Sie hören den Deutschlandfunk, das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Unter anderem am Tegernsee in Bayern hat es eine Razzia gegen einen mächtigen russischen Oligarchen gegeben. Claudia Gürkow.
250 Mann waren im Einsatz, unter anderem vom Bundeskriminalamt, der Bundespolizei und Spezialisten der Steuerfahndung aus Nordrhein-Westfalen und Bayern. Sie durchsuchten insgesamt 24 Objekte in Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Hamburg. Schwerpunkt aber war Bayern, denn am Tegernsee in Rottach-Egern hielt Alisher Usmanow sich seit 2014 immer wieder länger auf. Deswegen hätte er womöglich Steuererklärungen abgeben müssen. Nach Informationen von BR und MDR will man nun versuchen, entgangene Einkommens-, Schenkungs- und Erbschaftssteuern einzutreiben. Eine Herkulesaufgabe angesichts der komplexen Firmenstrukturen, die oft in Steueroasen führen. Die zuständige Staatsanwaltschaft München II bestätigte lediglich, dass man gegen einen russischen Staatsbürger ermittle. Es gehe um Verstöße gegen Sanktionen. Der Verdächtige habe Immobilien in Oberbayern überwachen lassen und die Security-Firma mit eingefrorenen Geldern bezahlt. Zu weiteren Details könne man nichts sagen, hieß es. Trotz mehrerer Anfragen äußerten sich bisher weder Usmanow selbst noch sein Sprecher zu Razzia oder Vorwürfen.
Nach dem Tod einer 22-Jährigen in Polizeigewahrsam entlädt sich bei Protesten im Iran Wut und Trauer vieler Menschen. Uwe Lüb.
Im Iran ist es am Abend erneut zu Protesten gegen die Regierung gekommen. Es ist der vierte Abend in Folge. In wie vielen Städten es Demonstrationen gibt und wie viele Menschen sich beteiligen, lässt sich nicht feststellen. Bisher sind bei den Protesten mehrere Menschen getötet worden. Nach unterschiedlichen Quellen sollen es 6 bis 8 sein, darunter ein Polizist. Hunderte Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Die Behörden versuchen, den Informationsaustausch über weitere Demonstrationen zu verhindern. Am Nachmittag wurde das Netzwerk Instagram abgeschaltet. Es gilt im Iran mit fast 50 Millionen Nutzern als wichtigstes soziales Medium. Auch WhatsApp soll bald nicht mehr funktionieren. Das Internet ist generell nur noch eingeschränkt verfügbar. Ausgelöst wurden die Proteste durch den Tod einer 22-Jährigen in Polizeigewahrsam Ende vergangener Woche. Sie war von der Sittenpolizei wegen Verstoßes gegen die Bekleidungsordnung festgenommen worden. Der Vorfall ist international verurteilt worden. Der Präsident des Landes Raisi verwehrt sich dagegen. Vor der UNO-Vollversammlung in New York sagte er, es werde mit zweierlei Maß gemessen. Er verwies auf den Tod von Ureinwohnerinnen in Kanada und das Vorgehen Israels in den Palästinensergebieten.
Gleich 2 blaue Briefe aus Brüssel sind derzeit unterwegs in Richtung Berlin. Stefan Überbach.
Deutschland hat nämlich nach Ansicht der EU-Kommission erstens die neuen europäischen Regeln zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht richtig umgesetzt. Seit Anfang August ist europaweit eigentlich ein sogenannter Vaterschaftsurlaub vorgeschrieben. Rund um den Geburtstermin des Kindes sollen der Vater bzw. das zweite Elternteil das Recht auf mindestens 10 Tage bezahlte Freizeit haben. Beschäftigte, die Familienangehörige pflegen, haben laut der neuen EU-Richtlinie Anspruch auf 5 bezahlte Urlaubstage im Jahr und können flexible Arbeitszeitregelungen beantragen. Außerdem wirft die Brüsseler Behörde Deutschland zweitens vor, die in der EU vereinbarte Neuregelung für mehr Nachhaltigkeit im Finanzwesen nicht auf den Weg gebracht zu haben, die spätestens am 22. August hätte in Kraft treten sollen. Die Bundesregierung hat jetzt 2 Monate Zeit, auf die Beschwerden zu reagieren. Danach entscheidet die Kommission, ob sie weitere Schritte unternimmt. Am Ende der Vertragsverletzungsverfahren könnten Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof stehen. Bei einer Verurteilung drohen hohe Bußgelder.
In Bonn ist der Deutsche Juristentag gestartet. Anne Burkhardt.
Recht mitgestalten, darum geht es beim 73. Juristentag in Bonn. Die Juristen wollen ihr Wissen in neue Gesetze mit einbringen und das nicht alleine der Politik überlassen. Dabei widmen sie sich aktuellen Themen, zum Beispiel wie man nachhaltige Klimaschutzprojekte beschleunigen kann, mit weniger juristischen Stolperfallen und neuen, sinnvollen Regelungen zu Verkehr, Umweltschutz und Wohnen. Auch der digitale Wandel wird diskutiert und dabei schauen die Juristen auch in die Zukunft. Eine Frage: Wer haftet bei Unfällen mit selbstfahrenden Autos? Und ebenso, welche Beweiskraft haben Videos, Fotos und Tonaufnahmen in Zeiten von leichten digitalen Fälschungsmöglichkeiten, dem sogenannten Deepfake? Auch darüber wollen die Juristen beraten.
Mehr als 2 Jahre nach der Wirecard-Pleite kommt dessen Ex-Vorstandschef Markus Braun in Kürze vor Gericht. Anne Meyer-Fünffinger.
Die Staatsanwaltschaft München I hatte Braun und zwei weitere Beschuldigte im März dieses Jahres angeklagt, unter anderem wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, der Untreue und der Marktmanipulation. Braun sitzt immer noch in Untersuchungshaft. Wie das Oberlandesgericht am Nachmittag mitteilte, sei die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft unverändert zur Hauptverhandlung zugelassen worden. Wann der Prozess gegen die drei beginnen wird, soll in Kürze bekannt gegeben werden. Die Verteidigung von Markus Braun hatte wiederholt betont, Braun sitze zu Unrecht in Haft, er habe von den mutmaßlich kriminellen Vorgängen bei Wirecard nichts gewusst. Nach neuen Recherchen des Bayerischen Rundfunks zeigt sich, dass über den Aschheimer Zahlungsdienstleister Geld aus dubiosen Quellen unter anderem auf Konten von Briefkastenfirmen im Ausland geflossen ist. Nach Einschätzung von Experten spricht das eindeutig für Geldwäsche.
In Australien sind mindestens 14 Kadaver von Pottwalen angeschwemmt worden. Jennifer Johnson.
Die Kadaver wurden an einem Strand der südostaustralischen Insel King Island gefunden. Nach Angaben des australischen Ministeriums für Umwelt und Naturschutz handelt es sich bei den Pottwal-Kadavern ausschließlich um junge Männchen. Sie waren bereits tot, als sie am Montag entdeckt wurden. Ein Sprecher der Landesregierung sagte, man werde mit Hilfe von Luftaufnahmen feststellen, ob noch mehr Tiere in dem Gebiet gestrandet sind. Die felsige Umgebung erschwere es, die Kadaver abzuschleppen, berichten lokale Medien. Es ist daher gut möglich, dass die Tiere der natürlichen Zersetzung überlassen werden. Der Grund für den Tod und die Strandung ist noch nicht bekannt. Wildtierbiologen und ein Tierarzt sind auf der Insel, um die Ursache zu ermitteln. Die Wale könnten sich verirrt haben, einem kranken oder desorientierten Leittier gefolgt oder in seichteren Gewässern aufgeschreckt worden sein, erklärte eine Wildtierforscherin. Walstrandungen seien in dieser Region keine Seltenheit.
Und damit kommen wir zur Börse. Wie sah es aus auf dem Frankfurter Parkett heute? Konstantin Röse.
Sie sind zurück, die Kriegssorgen an der Frankfurter Börse. Die Teilmobilmachung Russlands hat Anleger besonders am Vormittag aufgeschreckt. Der Leitindex DAX fiel zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit 2 Monaten. An den Rohstoffmärkten stiegen infolge auch die Energiepreise. Erdgas und Öl verteuerten sich. Es gab aber auch Profiteure der weiter drohenden Eskalation im Ukraine-Krieg. Rüstungskonzerne. Für Papiere von Rheinmetall etwa ging es 10% nach oben. Tiefrot dagegen der Aktienkurs von Uniper. Der Bund rettet und verstaatlicht den angeschlagenen Gasversorger. 30 Milliarden Euro wird das insgesamt kosten. Eine Insolvenz von Uniper damit aber abgewendet und mehr Sicherheit in der Gasversorgung. An der Börse kamen diese Nachrichten nicht gut an. Der Aktienkurs von Uniper stürzte 25% ab. Aktionäre verkauften Anteile, weil ihnen eine Zwangsabfindung von 1,70 Euro je Aktie drohe, sagen Analysten. Der Preis einer Uniper-Aktie aktuell rund 3 Euro. Immerhin, der Leitindex DAX schloss den Handel mit 12.767 Punkten, einem Plus von 0,8%.
Wir wollen noch mal in die USA blicken. Die Fed setzt erneut auf einen ungewöhnlich großen Zinsschritt. Claudia Sarre berichtet.
Die Fed drückt auf die Tube und intensiviert ihren Kampf gegen die Inflation. Zum dritten Mal in Folge hat die US-Notenbank den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Damit liegt die Zinsspanne jetzt zwischen 3 und 3,25%.
The FOMC is strongly resolved to bring inflation down to 2%. And we will keep at it until the job is done.
Die FOMC ist fest entschlossen, die Inflation auf 2% zu senken. Und wir werden nicht nachlassen, bis der Job erledigt ist, sagte US-Notenbankchef Jerome Powell. Um dieses Ziel zu erreichen, hatten die US-Notenbanker schon im Juni und Juli kräftig an der Zinsschraube gedreht und den Leitzins jeweils um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Außergewöhnlich große Zinsschritte. Normalerweise erhöht die Fed in Schritten von 0,25 Prozentpunkten. Aber die Federal Reserve ist unter Druck. Die Inflationsrate hatte sich im August zwar auf 8,3% leicht abgeschwächt, aber Finanzexperten hatten mit einem stärkeren Rückgang gerechnet. Nun muss die Fed die Gratwanderung hinbekommen, eine Preisstabilität zu erreichen und trotzdem die USA davor zu bewahren, in eine Rezession zu schlittern. Es wird wahrscheinlich einige Zeit dauern, bis sich die volle Wirkung der Finanzentscheidung auf die Inflation zeigt. Wir sind uns dessen bewusst und deshalb wird es angemessen sein, das Tempo der Zinserhöhungen zu verlangsamen, bis wir beurteilen können, wie sich die Anpassungen Auswirkungen auf die Wirtschaft auswirken. Besonders sorgt sich US-Notenbankchef Powell um den Jobmarkt. Trotz der Abschwächung des Wirtschaftswachstums ist der Arbeitsmarkt nach wie vor extrem eng, so Powell. Die Arbeitslosenrate ist auf einem 50-Jahrestief, offene Stellen auf einem historischen Hoch und das Lohnwachstum erhöht.
Despite the slowdown in growth, the labor market has remained extremely tight, with the unemployment rate near a 50-year low, job vacancies near historical highs and wage growth elevated.
Im nächsten Jahr, so sagen es die Notenbanker voraus, wird die Arbeitslosenquote vermutlich auf 4,4% ansteigen. Noch im Juni rechneten die Fed-Entscheider mit einem Leitzins von 3,4% zum Jahresende. Nun gehen sie von 4,4% in diesem Jahr und 4,6% im nächsten Jahr aus. Finanzexperten streiten darüber, ob die Geldpolitik der US-Notenbank zu streng ist. Einerseits wird durch die Zinserhöhung die Inflation langfristig eingedämmt, andererseits werden Kredite teurer und die Konjunktur somit geschwächt. Anleger befürchten, dass eine zu aggressive Geldpolitik die USA in eine Rezession stürzen könnte.
Berichtet Claudia Sache. Das milliardenschwere Rettungspaket für Uniperst weitreichender ist zunächst geplant. Der Düsseldorfer Energiekonzern wird beinahe komplett verstaatlicht. Wie sich das auf die geplante Gasumlage auswirkt, ist offen. Die Bundesregierung will vorerst an ihr festhalten, wie Jörg Münchenberg aus Berlin berichtet.
Die Rettung des angeschlagenen Gasversorgers Uniper kommt die Steuerzahler teuer zu stehen. Rund 8,5 Milliarden Euro kostet allein die fast vollständige Verstaatlichung des Konzerns. Zudem hat der Bund bereits im Sommer über die staatliche KfW-Bank Uniper Kredite und Bürgschaften in Höhe von 13 Milliarden Euro zur Verfügung stellen lassen. Jetzt soll eine weitere Kreditlinie über 7,5 Milliarden dazukommen. Dennoch sei der Schritt der Verstaatlichung notwendig, betonte heute Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen.
Uniper hat einen Anteil in ihrem Portfolio von 50% aus russischem Gas und steht für 40% der deutschen Gasversorgung. Das zusammengenommen zwang zum Handeln. Nach einer Marktanalyse und Prüfung von Alternativen haben wir die Entscheidung getroffen, um die Versorgungssicherheit für Deutschland sicherzustellen.
Auch andere Importeure von russischem Gas, die als systemrelevant gelten und die jetzt nach dem russischen Lieferstopp zu erheblich höheren Preisen Gas auf dem Weltmarkt einkaufen müssen, könnten auf staatliche Hilfen setzen, betonte Habeck, der zugleich ankündigte, dass die umstrittene Gasumlage eingeführt wird, zumindest so lange, bis ihre finanzverfassungsrechtliche Prüfung abgeschlossen ist.
Die Gasumlage wird also kommen, jetzt ab 1. Oktober, als Brücke notwendig, um die Finanzsolidität von Uniper sicherzustellen.
Dabei hatte Habeck erst gestern selbst Zweifel eingeräumt, ob beides wirklich möglich ist, Verstaatlichung und Umlage zugunsten eines dann verstaatlichten Unternehmens. Auch bei den Sozialdemokraten gibt es erhebliche rechtliche Bedenken. Das betonte heute ihre parlamentarische Geschäftsführerin Katja Mast.
Warum gibt es nicht die Möglichkeit, über quasi den Gesamttopf der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler entsprechende Rettungspakete zu schüren? Warum muss der Weg über die Gasumlage erfolgen? Und das sind diese Punkte, die wir uns sehr genau angucken.
Freilich von einer Finanzierung der Hilfen aus dem Bundeshaushalt hält Finanzminister Christian Lindner, FDP, herzlich wenig. Schließlich geht es dabei um rund 30 Milliarden Euro. Auch die möglichen rechtlichen Bedenken könnten ausgeräumt werden, erklärte heute die Sprecherin des Finanzministeriums, Nadine Kalwey.
Die Verstaatlichung von Uniper steht der Gasumlage nicht entgegen. Inwiefern die Gasumlage mit der Verstaatlichung eines Unternehmens vereinbar ist, hängt von der tatsächlichen Ausgestaltung der Umlage ab. Dazu hat das BMF eine rechtliche Einschätzung abgegeben, der zufolge eine entsprechende Ausgestaltung möglich ist.
In der Koalition droht also neuer Streit. Eine Steilvorlage damit für die Opposition. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.
Die Gasumlage ist dringend zu stoppen. Der Bundesminister hat heute deutlich gemacht, dass die Rechtssicherheit der Gasumlage ungeklärt ist. Trotzdem will er sie einführen. Das ist ein unhaltbarer Vorgang.
Gleichzeitig aber wurde die Verstaatlichung von Uniper überwiegend begrüßt, angefangen von der Gewerkschaft Verdi über diverse Wirtschaftsexperten bis hin zu den meisten Bundestagsparteien. Der Konzern sei für die Versorgungssicherheit hierzulande einfach zu wichtig, so der Tenor. Wie es dagegen mittelfristig mit der Gasumlage weitergehen wird, ist auch nach dem heutigen Tag weiter offen.
Aus Berlin berichtet Jörg Münchenberg. An der Stelle noch ein Hörtipp. In unserem Podcast der Tag haben wir heute auch einen Blick darauf geworfen, warum die Verstaatlichung von Uniper kaum vermeidbar war. Sie finden den Podcast der Tag entweder auf unserer Internetseite dlf.de oder bei den gängigen Podcast-Anbietern. 2,2 Milliarden Euro. So hoch ist der wirtschaftliche Schaden, der durch organisierte Kriminalität in Deutschland verursacht wurde. In den vergangenen 2 Jahren hat er sich mehr als verdoppelt. 2020 hatte der Schaden noch bei rund 837 Millionen Euro gelegen. Es sind dies nur 2 Zahlen aus dem nun veröffentlichten Bundeslagebild zur organisierten Kriminalität des Bundeskriminalamts. Tom Funke berichtet.
Das Ziel ist klar, der Weg dahin allerdings bleibt schwierig. Organisierte Kriminalität bekämpfen und das in Zukunft sogar noch besser. Das machten Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD und BKA-Präsident Holger Münch bei der Vorstellung des Bundeslagebilds zur organisierten Kriminalität deutlich. Ein Erfolg? 2021 hat es deutlich mehr Ermittlungsverfahren gegeben. Das sagt BKA-Präsident Münch.
Die Ermittlungsverfahren ist gegenüber dem Vorjahr 2020 im letzten Jahr um 17,2% auf genau 696 gestiegen. Das ist ein sehr deutlicher Anstieg. Und wenn Sie dann die Säulen auf den Diagrammen anschauen der letzten Jahre, ist das wirklich ein Peak, was darauf zurückzuführen ist, dass wir eben deutlich mehr Erkenntnisse auch einspielen konnten in die Verfahren.
Ein Grund für die Steigerung der Zahl der Ermittlungsverfahren liegt in der Auswertung von Daten verschlüsselter Kommunikation. Die hat das Bundeskriminalamt seit Anfang 2020 durch internationale Partner zur Verfügung gestellt bekommen.
Wir stehen hier vor einer unglaublichen Fülle von Daten, die wir im Verbund mit den Bundesländern, aber auch im internationalen Verbund auswerten. Auf der Basis der Daten dieser Kommunikationsanbieter wurden in Deutschland seit März 2020 knapp 3.800 Ermittlungsverfahren eingeleitet.
So Münch. Die organisierten Banden waren den Angaben zufolge überwiegend im Drogenhandel und Schmuggel aktiv. Fast die Hälfte aller Ermittlungsverfahren fällt in diesen Bereich. Dahinter folgen Wirtschaftsdelikte sowie die sogenannte Eigentumskriminalität, also unter anderem Einbrüche und Diebstähle. Bundesinnenministerin Faeser hat auch aus diesem Grund angekündigt, noch im Herbst ein Strategiepapier zur besseren Bekämpfung der organisierten Kriminalität vorzulegen.
Wir werden insbesondere die Polizeien weiter stärken müssen, um die komplexen Verfahren in der organisierten Kriminalität auch führen zu können. Das bedarf natürlich entsprechender Ressourcen in diesem Bereich. Und das gilt nicht nur für den Bund, sondern auch für die Länder, weil die Landeskriminalämter dort ja auch einen hohen Anteil haben. Wir müssen dazu auch europäisch wie international enger kooperieren und die entsprechenden Akteure wie Europol weiter stärken.
Zudem müsse man noch besser dabei werden, den Strukturen der organisierten Kriminalität die finanziellen Mittel zu nehmen, so Faeser weiter. Die Ministerin setzt hier unter anderem auf die Möglichkeit, Telekommunikationsanbieter zur Speicherung von IP-Adressen zu verpflichten. Die Richter am EuGH hatten dies gestern in ihrem Urteil zur Vorratsdatenspeicherung grundsätzlich erlaubt.
Berichtet Tom Funke. Vor gut 2 Wochen haben bei einer feierlichen Gedenkfeier die Hinterbliebenen der israelischen Opfer des Olympia-Attentats von 1972 in Fürstenfeldbruck der Opfer gedacht. Am heutigen Mittwoch, nach dem jüdischen Kalender, genau 50 Jahre nach dem Massaker in München, fand nun in Tel Aviv eine Gedenkfeier statt. Julio Segador.
Es waren einmal mehr diese eindrücklichen Bilder der Olympischen Spiele vor 50 Jahren, die alle Teilnehmer der Gedenkfeier in Tel Aviv in ihrem Bann zogen. Der heitere Einzug der Athleten ins Münchner Olympiastadion, die Wettkämpfe und dann die Bilder aus der Connollystraße, die vermummten Terroristen, Polizisten mit Maschinenpistolen in Turnanzügen, das Fiasko in Fürstenfeldbruck. Und zwischen den riesigen Videowänden ein Spruch: Wir werden niemals vergessen. Der Leitsatz der Gedenkfeier in Tel Aviv, ein Leitsatz, der sich durch alle Reden zog, auch bei Israels Staatspräsident Isaac Herzog.
Für uns ist und war das Massaker von München an den 11 Sportlern eine nationale Katastrophe. Der Kampf der Familien in den vergangenen Jahren um das Gedenken, das Fortbestehen und um die Gerechtigkeit hat bewiesen, dass es sich um eine Welttragödie handelt. Eine Tragödie, die uns immer wieder deutlich macht, dass es zum Sport keinen größeren Widerspruch gibt als den Terror. Und der größte Widerspruch zum Terror ist der Sport. Er werde niemals die Trauer vergessen, die ein ganzes Land erfasste, als die sogenannten fröhlichen Spiele zum dunkelsten Tiefpunkt in der Geschichte des Weltsports wurden, so Herzog. Das war der Moment, in dem die olympische Fackel gelöscht und die Fahne mit den 5 Ringern mit Blut beschmiert wurde. Israels Staatsoberhaupt dankte IOC-Präsident Thomas Bach, dass auf dessen Betreiben hin seit den Spielen von Tokio 2020 eine Schweigeminute als Erinnerung an die Opfer des Olympia-Attentats von 1972 eingeführt wurde. Dies solle ein fester Bestandteil aller Olympischen Spiele werden, mahnte Herzog. Bach selbst räumte ein, es seien die Hinterbliebenen der Opfer gewesen, die ihn dazu gebracht hatten.
Was mich bewegt hat, dann diese Schweigeminute zu halten, das ist die Tatsache, dass dieser 5. September 1972 tatsächlich der schwärzeste Tag in der olympischen Geschichte ist und dass ich in den Gesprächen mit den Hinterbliebenen gespürt habe, wie wichtig diese Erinnerung für sie ist auf der Bühne der Olympischen Spiele.
Versöhnt auch nach den langen Diskussionen um eine würdige Entschädigung zeigte sich Anki Spitzer, die Witwe des in München ermordeten Fechttrainers André Spitzer. Für sie geht mit der Gedenkfeier in Tel Aviv ein jahrelanger Kampf zu Ende. Das ist der Endpunkt unseres Kampfes. Unsere Geliebten werden immer in unserem Herzen sein. Aber der Kampf ist vorüber. Nach 50 Jahren müssen unsere Kinder diesen Kampf nicht mehr fortsetzen. Wir haben es abgeschlossen. Hochrangige Vertreter der Bundesregierung waren nicht zur Gedenkfeier nach Tel Aviv gekommen. Der bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spänle, der extra nach Israel gereist war, sprach das aus, was viele dachten.
Ich empfinde das als äußerst unglücklich, auch wenn die zuständigen Fachminister vielleicht nicht können. Das Innen- und Außenministerium haben miteinander 12 Staatssekretäre. Das ist eine unglückliche Situation.
Julio Segador berichtete. 23.53 Uhr, Zeit für die Presseschau. Das war der Tag. Blick auf die Pressestimmen von morgen, also zusammengestellt von Jan Altmann, Sprecherin Katja Franke.
Der russische Präsident Putin mobilisiert im Krieg gegen die Ukraine Hunderttausende Reservisten. Das ist ein großes Thema in den Zeitungen. Die Frankfurter Rundschau führt aus: Retten, was noch zu retten ist, das dürfte das Hauptmotiv sein. Bundeskanzler Olaf Scholz hat durchaus recht, wenn er davon spricht, dass Putin jetzt im Akt der Verzweiflung handelt und alles schlimmer mache. Die Zeitung Die Welt meint, Putin hätte viele Optionen gehabt, auf die drohende Niederlage zu reagieren. Er hätte etwa die Realität anerkennen und sich aus der Ukraine zurückziehen können, oder er hätte in Friedensverhandlungen treten können, um politische Zugeständnisse von Seiten der Ukraine zu bekommen. Aber natürlich hat der Kreml-Diktator wieder einmal die Option gewählt, die ihn als starken Mann präsentieren soll, und eskaliert. Die Taz gibt zu bedenken: Moskau wird auf die Schnelle keine Hunderttausende Soldatinnen und Soldaten stellen können. Die Reservisten und Reservistinnen müssen erst einberufen, geschult und zu Brigaden zusammengestellt werden. Das kostet Zeit. Zeit, die die Ukraine nutzen muss, mitsamt ihren Partnern, die sich aus der Angststarre lösen sollten. Anders als mit Stärke ist mit Russland, das beweist Putin mit jeder seiner Reden, nicht umzugehen. Ähnlich äußert sich die Hannoversche Allgemeine Zeitung. Es bleibt wahr, dass ein so gefährlicher Charakter wie Putin für Vernunft, Frieden und Freiheit unerreichbar ist und nur eine Sprache versteht: Gegenwehr. Der Zeitpunkt rückt näher, dass den Worten auch umstrittene Waffen folgen werden. Die NATO-Staaten geraten weiter unter Handlungsdruck, Kiew doch direkt Kampfpanzer westlicher Bauart zu liefern. Themenwechsel. Das Magazin Cicero schreibt zur angekündigten Verstaatlichung des Energiekonzerns Uniper: Wenn schon Milliarden an Rettungsgeld, ob aus Steuereinnahmen oder der Gasumlage, in das Unternehmen fließen müssen, um es am Leben zu halten, dann ist es auch sinnvoll, wenn der Staat zum Eigentümer wird, zumindest vorübergehend. Der Kölner Stadtanzeiger stellt fest: Die Bundesrepublik ist mit der Verstaatlichung von Uniper nicht nur Deutschlands größter Gasimporteur geworden, sondern auch an zwei Atommeilern in Schweden beteiligt und betreibt zudem Kohle- und Gaskraftwerke in Russland. In Regierungskreisen heißt es, zu ausländischen Beteiligungen gebe es spezielle Vereinbarungen. Die Freie Presse aus Chemnitz findet, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, auch Abschied von der Gasumlage zu nehmen. Uniper wird bald im Besitz der öffentlichen Hand sein, weitere Anbieter dürften folgen. Selbst wenn die verfassungsrechtliche Prüfung ergeben sollte, dass die Gasumlage zulässig ist, so wäre eine extra Subventionierung von Staatsunternehmen durch die Gaskunden politisch kaum zu vermitteln.
Die Presseschau, der Blick auf die Pressestimmen von morgen, zusammengestellt von Jan Altmann, Sprecherin Katja Franke. Vielen Dank dafür. Damit endet diese Ausgabe von Das war der Tag um Mitternacht. Hören Sie die Nachrichten ab 1 Uhr, die Radionacht mit Aglaya Danit. Unter anderem Thema Kalenderblatt. Vor 125 Jahren wird in München das neue Hofbräuhaus eröffnet. Mein Name ist Daniel Heinrich. Ich sage Tschüss, gute Nacht.